So, da sind wir wieder, live auf der Wüstenwelle, auf der Frequenz 96,6 oder weltweit via Livestream auf der Website wueste-welle.de. Wir sind in der zweiten Stunde des Lokalmagazins und das bedeutet, wie so oft, dass wir heute hier Live-Gäste oder in dem Fall Live-Gast bei uns im Studio sitzen haben. Und zwar darf ich begrüßen Elias Raths. Hallo.
Ja, hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ganz schön, dass du da bist, Elias. Wir haben im Vorhinein schon ganz viel Kontakt miteinander gehabt. Wir haben uns zufällig irgendwie ein paar Mal gesehen. Du warst in der Uni und hast irgendwie einen Workshop gegeben, bei dem ich auch da war. Und wir haben dich aber schon vorher angefragt, weil du hier in Tübingen verantwortlich bist für die ganze Poetry-Slam-Szene, mehr oder weniger. Kann ich das so sagen? Ist das richtig?
Ja, also ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich da alleine für verantwortlich bin, für alles, was in Richtung Poetry Slam hier in Tübingen und der Region abgeht. Aber ich bin zumindest einer von denen, die hier in der Region unter anderem Poetry Slams und andere Kulturveranstaltungen moderiert und auch organisiert, ja.
Das ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Die Hanna und ich, wir waren auch bei einer anderen Veranstaltung noch von dir, vom PowerPoint Karaoke, da waren wir auch schon da und haben uns das auch angeschaut.
Ich meine, es war auch die erste in Tübingen. Das war im Oktober war das schon, glaube ich. Da meintet ihr, das Format ist ganz neu.
Ja, also es ist ganz lustig. Vielleicht erzähle ich einfach mal ein bisschen was zu diesen verschiedenen Formaten. Ich habe 2016 angefangen, verschiedene Veranstaltungen zu organisieren. Bin da so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, so ein bisschen reingeplumpst, ohne dass ich da richtig... Also geplant hatte, jemals irgendwie im Eventmanagement beruflich irgendwas in die Richtung zu machen, hat es so angefangen, die Zuschauer fanden es immer schön und also jetzt muss man natürlich auch ehrlich zugeben, dass es auch ich nicht so schlecht fand, dann Applaus zu bekommen für das, wenn man arbeitet, also es gibt schlechtere Arbeit, wo man keinen Applaus dafür bekommt, wenn man irgendwo was macht und so ist es immer mehr auch zu meiner Leidenschaft geworden und dann bin ich 2017, glaube ich, zum Studium hier nach Tübingen gekommen und eben mittlerweile veranstalten wir in Tübingen eben mehrere monatliche Events und das ist so ein bisschen bei dem, was ich mache, zu so einem Art Standbein geworden. Also Dichterwettstreit Deluxe heißt das Ganze, was ich da gegründet habe als Eventagentur. Ist auch ein kleiner Verlag, aber das ist dann ein ganz anderes Thema noch. Genau, und wir veranstalten eben jetzt unter anderem in Tübingen verschiedene Kulturevents.
Und du sagst, du hast 2016 angefangen, solche Events zu organisieren und 2017 bist du aber erst nach Tübingen gekommen. Also hast du das vorher woanders gemacht schon, oder?
Also in Tübingen ging es jetzt sogar erst 2022 los, dass wir wirklich in Tübingen selber was gemacht haben. Also ich habe lange quasi in der Stadt, in der ich dann gewohnt habe, zugeschaut, dass das andere Poetry Slam organisieren und habe dann irgendwann nach Corona dann gesagt, nee, jetzt ist an der Zeit, dass ich auch selber was mache. Also grundsätzlich veranstalten wir Events in ganz Baden-Württemberg, also überall, wo Kulturträger, also seien das Kommunen oder Institutionen oder auch irgendwelche privaten Theater oder so, die sagen, hey, wir haben Lust auf Poetry Slam, wir haben Lust auf Kabarett, auf Comedy, auf irgendwas in die Richtung, dann kann man uns anfragen und dann sage ich, ja, also da komme ich sehr, sehr gerne vorbei, sei das jetzt Waldshutingen, sei das jetzt Stuttgart oder auch mal, ja, Mössingen oder irgendein Dorf oder irgendwas anderes in die Richtung, genau.
Okay, und wenn du sagst, du bist da irgendwie so reingerutscht, also wie rutscht man denn da rein? Warst du vorher schon in der Poetry Slam Szene selber aktiv irgendwie und hast gedacht, es gibt irgendwie nichts und du willst das auf die Beine stellen oder?
Also es ist wirklich ganz lustig. Vielleicht sage ich nochmal so in einem Halbsatz, was überhaupt Poetry Slam ist, es jemand von den Zuhörenden gibt, die da gar keine Ahnung haben. Also Poetry Slam wäre ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihre selbstgeschriebenen Texte vortragen. Also das heißt so ein bisschen mit klassischer Kleinkunst und Kabarett vergleichbar, wobei die Künstler nicht alle nur lustig sind, wie jetzt zum Beispiel bei der Stand-Up-Comedy oder beim Kabarett. Also das kann so sein, es kann aber auch mal tiefgründig sein oder zum Nachdenken anregen und so weiter. Und ich selber habe selber angefangen, Poetry Slam zu machen. Das war damals, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich war 12, 13, 14, hat mein Deutschlehrer damals gesagt, ey Elias, du musst unbedingt mal irgendwie deine Essays mal vorlesen und da gibt's hier, also ich komme aus Villingen-Schwenningen, das ist so eine Stunde südlich hier von Tübingen Richtung Bodensee, hat gesagt, da gibt's hier bei der Bücherei bei uns so einen lokalen Poetry Slam. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe teilgenommen, habe einen aus heutiger Sicht brutal peinlichen Text vorgelesen, wo es darum ging, dass ich eine fiktive Geschichte, dass ich eine sexuelle Anziehung zu Zombies aus The Walking Dead habe. Also was okay. halt damals mein, glaube ich, 13-jähriges Ich irgendwie lustig gefunden hat. Und die Leute fanden das aber verhältnismäßig auch lustig. Und dann habe ich angefangen, das einfach immer häufiger zu machen. Und hatte dann das Glück oder die große Freude, dass ich weiß nicht, wie alt ich da war, ungefähr 15 oder so, da habe ich aus Stuttgart den kreativen Tausendsasser, könnte man sagen, Nikita Gorbunov kennengelernt, der mich dann eingeladen hatte, zu sich bei ein paar Veranstaltungen auch aufzutreten. Und dann hatte ich mich damals für die baden-württembergischen U20-Meisterschaften im Poetry Slam 2016 qualifiziert, bin dann da erfolgreich auf dem letzten Platz gelandet und hab dann irgendwann für mich entschlossen, dass, glaube ich, der Weg für mich eher in der Moderation und in dem Hosting von diesen Events sein wird. Und da bin ich eben dann ab 2017 komplett drin aufgegangen, könnte man sagen.
Mhm. Das heißt, du bist jetzt eigentlich nur noch als Moderator und Organisator quasi tätig oder machst du noch selber?
Also ich selber trete auch noch so ungefähr 6 bis 8 Mal im Jahr selber mit als Slam-Poet mit eigenen Texten auf und ich mache auch selber noch viel Künstlerisches, aber ich habe mir irgendwann selber eingestanden ist der falsche Begriff, ich habe irgendwann erkannt, dass ich glaube, dass meine Qualitäten auf der Bühne wirklich eher beim Improvisieren, beim Moderieren liegen und im künstlerischen Bereich eher einfach wirklich beim Schreiben. Also ich schreibe sehr gerne, ich schreibe sehr viel, aber es ist eher nicht wirklich, dass ich sehr gut darin bin oder ich selber sagen würde, dass ich sehr gut darin bin, für die Bühne zu schreiben. Also das erfordert einfach nochmal ganz, ganz andere Qualitäten und ich habe eher dann so einen essayistischen Schreibstil. Also bei mir im Verlag zum Beispiel verlegen wir viele Sammelbände, also wo mehrere Autorinnen und Autoren dann aus dem Poetry Slam Bereich ihre Texte eben publizieren und ich schreibe da immer die Vorwörter zum Beispiel und da fühle ich mich viel, viel wohler darin, einfach in so einem essayistischen, augenzwinkernden Artikel, als dass man jetzt da wirklich dieses, so einen wirklichen Bühnentext an sich dann schreibt. Also, aber muss ich ja auch nicht, also ich habe ja bei den Shows, die ich mache, jedes Mal mindestens 4 bis 5 Artists, die ich mir ja aus ganz Deutschland einladen kann, die das auch alle hervorragend machen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch ein ganz cooles Privileg, sage ich mal, so arbeiten zu können, dass du sagst, du suchst dir Leute raus, die dir gefallen, die irgendwas machen, was du cool findest und lädst sie zu dir ein in deine Veranstaltung, oder? Wie ist das vom Gefühl her?
Ey, das ist super. Also es ist zum einen so, dass, gut, es ist ein Unterschied, wo die Events sind. Also wenn ich jetzt hier in Tübingen bin zum Beispiel, dann haben wir ja monatliche Events. Das heißt, ich muss monatlich ganz neue Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne holen. Das ist von dem her mega cool, weil ich einfach eine immense Vielzahl auch an verschiedenen Leuten kennenlerne. Mhm. Also auch Artists, die ich davor nicht gekannt habe, wo ich halt einfach dann auf die Suche gehe, per Empfehlungen von anderen Artists. Dann schaue ich mir Videos auf YouTube an, lese mir ein paar Texte durch und schaue, passt das auch von der Mischung für den Abend her. Dann ist es total cool, wenn man einfach wirklich einfach echt neue Leute kennenlernt. Mhm. Und ganz anders ist es aber, wenn ich woanders Events mache. Also in Tübingen ist es eben monatlich und ganz oft werden wir aber auch einfach gebucht von Kulturämtern oder sonstigen Institutionen oder ähnlichem. Und da sind wir dann ganz oft einmal im Jahr oder einmal alle 2 Jahre oder so. Und da ist es dann ein bisschen anders, weil da ist es schön, da kann ich dann mit meinen Lieblingsartists quasi hinkommen, weil ich kann in Tübingen nicht immer jeden Monat dieselben Leute auftreten lassen. Woanders ist es egal, also ob ich jetzt in Waldshutingen an der Schweizer Grenze und dann in Stuttgart dieselben Artists auftreten lasse, weil da kommt ja niemand zu beiden Events. Und das hat dann nochmal eine andere Qualität, weil ich dann wirklich, ja, also mittlerweile haben sich da ja schon Freundschaften auch entwickelt, eben in der Kulturszene mit mir und verschiedenen Artists. Da kann man sich dann wirklich quasi die Freunde einladen und dann gemeinsam auf so ein Event gehen und dann ist das fast auch schon, ja, zumindest ein bisschen Freizeit und nicht nur Arbeit, sage ich jetzt einfach mal.
Klingt auf jeden Fall super, so ein bisschen familiär fast schon irgendwie, dass man so seine Crew hat, sage ich mal, die man dann mitnimmt auf die einzelnen Auftritte.
Total. Würdest du sagen, wenn jetzt beispielsweise der Ole Interesse hat, dass man auch jederzeit einfach auf dich zukommen könnte, um da mitzumachen?
Bei einem Poetry Slam jetzt explizit?
Oder auch bei Powerpoint Karaoke oder Stand-Up Comedy, wie läuft's da?
Also das ist ganz verschieden. Poetry Slam an sich ist grundsätzlich sehr partizipativ. Das kommt immer darauf an, wie explizit die Poetry Slam Events konzipiert sind, die es gibt. Also ganz oft ist es so, dass Poetry Slam in irgendwelchen Kneipen stattfindet oder in irgendwelchen kleinen Locations mit meistens auch einem ab und zu einem geringen Eintritt. Und dann ist das in der Regel ein sehr partizipativer Raum, wo dann meistens ganz viele lokale Leute auch auftreten. Das, was wir jetzt machen, ist ein bisschen anders davon. Also wir veranstalten quasi Best-of-Poetry-Slams oder wir versuchen das, was wir machen, als gehobene Kleinkunst zu vermarkten, was sie meines Erachtens nach aber auch ist, weil wir quasi wirklich Artists buchen. Also die Artists, die zu uns zu den Poetry-Slams kommen, die kriegen auch alle natürlich eine Gage und Fahrtkosten und Hotelunterbringung und so weiter. Und wir laden uns jetzt zum Beispiel hier in Tübingen, sind wir im Sudhaus monatlich, an jedem vierten Mittwoch im Monat. Da laden wir uns natürlich wirklich quasi die, ja, man könnte sagen, die Creme de la Creme der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene auch ein. Und da ist dann der Platz nicht so sehr für Newcomerinnen und Newcomer, weil es eben auch 20 Euro für Vollzahler Eintritt kostet. Es wäre dann nicht der Ort, um Newcomerinnen und Newcomer aufzutreten. Da gibt es dann andere Veranstaltungen, die ein bisschen anders funktionieren. Also in Reutlingen zum Beispiel gibt es das Kulturzentrum Franz K. Die haben auch einen Poetry Slam, der kostet, glaube ich, 6 Euro Eintritt. Und da treten dann jedes Mal 5 oder 6 Leute aus dem Landkreis Reutlingen, Tübingen eben auf, die eben lokal sind. Das sind quasi wie 2 verschiedene Konzepte, die es eben gibt. Und die machen eher was Lokales, was Kleineres. Und ich versuche eben quasi das Ganze in einem bisschen größeren Rahmen zu machen.
Auf jeden Fall auch interessant, wenn man dann so ein bisschen, sag ich mal, den gehobeneren Rahmen hat und sich da dann auch den Anspruch setzen kann, wirklich, ja, wie du schon sagst, also wirklich gehobenere Kleinkunst zu machen in dem Moment. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein ganz cooler Anspruch auch an einen selber. Jetzt haben wir ganz viele Formate genannt. Wie viele Formate machst du denn insgesamt? Du machst so viel verschiedenes Zeug, oder?
Ja, also es kommt immer drauf an, was man von mir möchte. Also grundsätzlich ist das Steckenpferd oder das Flaggschiff oder auch das, was mir am meisten Spaß macht, schon der Poetry Slam an sich, weil dafür auch ein bisschen mein Herz schlägt. Vor allem, weil das Tolle daran ist, dass es eben so unterschiedlich ist. Also, dass man die Möglichkeit hat, an einem Abend in einer Show von was brutal Lustigem, über was Nachdenkliches, über was Lyrisches, was Prosaisches, wirklich ganz viele verschiedene, ja auch verschiedene Genres und verschiedene kleinere Kunstformarten zusammenzuführen zu quasi einer großen Show. Das ist schon das, was mir mit am meisten Spaß macht. Mhm. Aber darüber hinaus mache ich auch andere Formate, je nachdem, was man möchte, was ich mache. Also jetzt hier, wie gesagt, in Tübingen. Zum Beispiel gibt es noch den Comedy Slam. Das wäre dann Stand-Up-Comedy versus Poetry Slam. Also da ist es quasi sozusagen ein Wettstreit der Humoristen. Das ist dann ausschließlich lustig. Oder es gibt noch den Impro-Slam, das PowerPoint-Karaoke. Das ist ein Improvisationsformat, so ein bisschen wie Improvisationstheater, was dann auch primär lustig ist. Ich mache aber auch Kabarett-Mixed-Shows und ähnliches. Also das, wo dann teilweise auch Kulturämter auf mich zukommen oder andere Kulturträger und sagen, hey, hier, wir hätten das und das Konzept, kannst du uns das umsetzen? Und in der Regel ist das möglich. Aber ich würde trotzdem sagen, dass hauptsächlich ich Poetry Slams veranstalte.
Ja, okay. Aber das heißt, man kann dich quasi, sag ich mal, mehr oder weniger einfach buchen, wenn man einen Batzen Geld in die Hand nimmt und sagt, ich hätte gern folgende Veranstaltung. Elias, mach mir das.
Ja, also es muss nicht mal so ein Riesenbatzen sein. Also ich weiß, kommt drauf an. Aber ja, genau. Also es ist, so funktioniert es im Endeffekt. Ja. Also von auch teilweise privaten Veranstaltungen eben über Firmenveranstaltungen, also auch das jetzt zum Beispiel gestern war ein Artist von mir bei einer Eröffnung einer Versicherung in Stuttgart und hat da einen Text oder mehrere Texte vorgetragen. Also es geht von Unternehmen, für die wir was machen, auch für Weihnachtsfeiern eben bis zu diesen ganz klassischen Kulturevents, wie man sie kennt, also irgendwo in einem Kulturamt in der Stadthalle von Hinterdupfingen irgendwo gibt es dann auch ein Poetry Slam.
Okay, ja, cool, super. Ich finde es bisher schon super interessant. Ich würde sagen, jetzt nach 15 Minuten ungefähr können wir eine kleine Musikpause einbauen. Der Elias für alle da draußen hat mir eine riesen Liste mit Songs mitgebracht. Und du darfst dir jetzt gerne einen von diesen wünschen, wenn du möchtest.
Ich habe die Möglichkeit natürlich nicht missen wollen, wenn ich jetzt schon im Radio bin, auch einfach Songs mitzubringen, die ich persönlich super finde. Und ich würde gerne einen Song mir wünschen von dem Artist Dagobert, heißt er. Das ist ein Schweizer, man könnte, also auf jeden Fall ein Schweizer Artist, und man könnte sagen, das ist so ein bisschen Pop-Schlager, Liebeskummer, Musik, Zeug, das ich irgendwann letztes Jahr entdeckt habe, und der ist noch relativ unbekannt, und ich finde das vom Textlichen her und auch von diesem Schweizer Akzent irgendwie nimmt mich das mega mit. Der Song heißt Ich bin zu jung, und ich freue mich drauf.
Alles klar, wir freuen uns, hören wir rein. So, da sind wir wieder, live auf der Wüstewelle auf der Frequenz 96,6 und weltweit im Livestream auf der Webseite wueste-welle.de in der zweiten Stunde des Lokalmagazins hier mit dem Live-Gast Elias Raths.
Hallo!
Da sind wir wieder. Wir haben gerade festgestellt, so ein bisschen in der Zwischenpause, dass wir zwar ganz viel darüber geredet haben, was du machst und was so deine Projekte und Arbeiten sind, mehr oder weniger, aber noch gar nicht so viel über dich geredet haben, dass die Zuhörer da draußen dich auch mal ein bisschen kennenlernen vielleicht. Was bist du für einer? Was ist dein... Ja, Werdegang klingt so blöd irgendwie, aber erzähl uns mal ein bisschen was über dich oder den Leuten da draußen auch.
Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, einfach aus dem Nähkästchen einmal irgendwas über mich zu erzählen, weil ich grundsätzlich nicht allzu gerne über mich rede. Also alle meine Freunde würden mir jetzt widersprechen, weil ich mit denen immer sehr viel über mich rede, aber zumindest was jetzt irgendwie die Öffentlichkeit angeht, bin ich da eigentlich eher so ein bisschen zurückhaltend. Was möchtest du explizit wissen oder was möchtet ihr explizit wissen? Auf was soll ich eingehen? Denn ich mache gefühlt relativ viel. Also meine Eltern sagen ganz oft immer, ich bin wie so ein kreativer Gemischtwarenladen. Wenn ich jetzt anfangen würde, über so Sachen zu erzählen, die ich schon mal gemacht habe, dann sind wir noch 3 Stunden hier und ich führe einen Monolog.
lass uns einmal so anfangen, weil das eine Connection ist, die ich auch herstellen kann. Du hast auch Medienwissenschaft studiert, oder?
Ja, genau. Also hier in Tübingen habe ich sowohl den Bachelor als auch den Master in Medienwissenschaften gemacht. Im Bachelor habe ich auch noch mal Germanistik mitstudiert, aber das ist jetzt gefühlt schon in einem anderen Leben gewesen. Hat aber mit meinem beruflichen Werdegang nicht so viel zu tun. Ich habe angefangen gehabt, damals erstaunlicherweise Deutsch und katholische Theologie auf Lehramt zu studieren. Bin dann eben auf Medienwissenschaften gewechselt, worüber ich auch sehr glücklich bin. Also das ist ein sehr cooler Studiengang gewesen, wo ich jetzt dann eben gerade in den letzten Zügen meiner Masterarbeit bin, die quasi so ein bisschen neben dem Berufsleben herläuft, könnte man sagen. Genau, und daneben ist eigentlich der Hauptinhalt meines Lebens eben der Dichterwettstreit Deluxe, mit dem ich eben Events veranstalte und als Verlag fungiere. Zumindest mein großer Traum, den ich irgendwann mal habe, wenn ich vielleicht das einfach mal erzähle, ist eventuell irgendwann wirklich mal ein Fernsehmoderator zu werden. Mhm. Also ich sag immer, aktuell bin ich noch ein bisschen Steven Gätchen auf Wish bestellt.
Stimmt, das ist dein WhatsApp-Status.
Genau,
auch, ne?
Das ist mein WhatsApp-Status. Also der ProSieben-Moderator unter anderem von den Joko und Klaas-Shows, das ist zumindest mein großes Vorbild. Mhm. Irgendwann würde ich sehr gerne mal in die Fußstapfen vielleicht treten, aber das ist natürlich auch ein Traum, der sehr weit weg ist. Gerade in der Medienbranche ist das ja alles Sachen, die man nicht wirklich planen kann. Da geht ja viel auch einfach dem Zufall nach, was passiert oder was nicht passiert. Genau. Was mache ich sonst noch so? Also das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen.
Mhm. Ich habe gesehen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du auch einen Kurs gibst an der Uni.
Ja, also ich bin im Lehrkörper an der Universität Tübingen am Institut für Medienwissenschaften habe jetzt da dieses Semester gebe ich das dritte Seminar insgesamt, was ich an der Uni gebe, und bin da unter anderem für ein Kurzfilmfestival zuständig, wo Studierende in Medienwissenschaften im Bachelor selbst Filme drehen und ich eben mit anderen Studierenden, die ein bisschen älter sind, dann dieses Festival plane, wo dann die Filme dann auch am Ende im Landestheater in Tübingen hier publiziert werden.
Oh, cool. Wann ist das? Wann ist die Veranstaltung?
Das ist die Tübinale, und die findet jetzt zum 12. Mal am 13. Mai nächstes Jahr statt.
Ah, okay, wunderbar. Und dann dreht ihr quasi mit den Studis gemeinsam Filme oder koordiniert ihr das irgendwie oder gebt ihr den Input?
Also die Studis drehen immer in Dreierfilmen, drehen die zusammen in Dreierteams drehen die zusammen Filme, so rum. Mhm. Dann sind wir eben ungefähr 15 bis 20 Leute in so einer extra Organisationsgruppe, und müssen die Studis eben dieses Festival organisieren. Das macht auch, also mir zumindest macht das sehr viel Spaß. Weil die Studis natürlich auch sehr motiviert sind, was zu 50% daran liegt, dass es ein sehr, sehr cooles Seminar und auch ein sehr, sehr cooles Projekt ist. zu den anderen 50% wahrscheinlich auch daher, dass sie eine Note bekommen. Ist aber fürs Endprodukt auf jeden Fall nicht das Schlechteste, ja. Wenn natürlich noch ein bisschen Druck dann mit dabei ist. Also das ist auch eins von relativ vielen Projekten, die ich einfach währenddessen mache, also mit die Zeitung, ohne dass ich das jetzt, das soll jetzt überhaupt nicht angeberisch klingen, irgendwann hat mal der Schwarzwälder Bote, also so eine Lokalzeitung bei mir aus der Heimat, hat mal geschrieben, in der Überschrift von so einem Porträt bei mich, Elias Ratz ist ein kreativer Tausendsasser. Ich weiß nicht, ob ich mich selber so beschreiben würde, aber ich mache sehr viele solche kleinen Projekte und ich bin auch eigentlich immer von allem zu überzeugen. Also man braucht nicht viel, um mich von irgendwelchem Schabernack zu irgendwelchem Schabernack zu treiben, vor allem im künstlerischen Bereich. Also das ist so ein bisschen das, was mir Spaß macht und was mich auch ausmacht, dass ich einfach versuche, mein Lebensinhalt damit zu füllen, irgendwas Cooles zu machen. Also sei das einfach, ich plane jetzt gerade ein Postkartenset mit einfach Illustrationen von einer Illustratorin, die ich einfach cool finde. Mhm. Also das ist gar nicht, dass da jetzt groß ein wirtschaftliches Interesse oder so dahinter steckt, sondern ich habe es auf Instagram gesehen. Ich fand es einfach cool. Ich dachte, das eignet sich prima, um einfach auf Events gegen Spendenbasis mitzunehmen. Fände ich schön, würde ich mir selber an die Tür kleben. Habe ich gefragt, hey, hast du Bock, Postkartensets zu machen? Ja klar, und dann mache ich jetzt, also so ein bisschen nach dem Schema funktioniert ein bisschen auch mein Tagesablauf. Ich gucke auf, was ich Lust habe. Und dann mache ich das und natürlich ist es immer Arbeit und man muss Social Media machen und auch vieles und Buchhaltung und ganz viele Sachen, auf die ich auch keine Lust oder die nicht so viel Spaß machen. Aber das Schöne ist und wofür ich auch so dankbar bin, ist, dass ich eigentlich wirklich mein Lebensinhalt aktuell damit verbringen kann, mich kreativ relativ frei auszutoben und einfach auch mit Leuten zu kooperieren und Sachen zu machen, auf die ich wirklich einfach selber Lust habe auch.
Das ist auf jeden Fall cool, wenn man das ja sich auch so ein bisschen, sag ich mal, aussuchen kann, was man dann macht in der Situation. Hat auf jeden Fall was. Wie ist das dann so? Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu persönlich ist, aber hast du viel Freizeit dann? Also wenn du sagst, du hast 1000 Projekte irgendwie, bist ständig irgendwie am irgendwas machen. Wie ist das so? Bist du dann nur auf Arbeit? Kannst du manchmal abschalten?
Naja, das kommt drauf an, wie man das natürlich jetzt definiert. Mhm. Was ist Arbeit und wo ist das noch Hobby? Und also das ist so eine Gratwanderung, wo ich mich das selber immer frage. Also wie viel davon ist bei mir noch ein Hobby und wie viel nicht? Also ich merke das immer sehr krass, wenn ich Sachen für den Verlag arbeite. Mhm. Denn da ist es so, also ich habe ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also ich mache das bei Gott nicht alleine. Ich habe Leute, die mir da ja helfen bei den ganzen Sachen und die in manchen Aspekten natürlich auch besser sind als ich und ihre Sachen besser machen. Also gerade da ist es so, wenn ich jetzt ein Buchlektorat lese, also quasi das letzte Lektorat und Korrektorat eines Romans mache, nehme als letztes Mal darüber lese, ist das die Frage, wie viel Arbeit ist das noch, weil ich habe ja auch sehr viel Spaß dabei, diesen Roman zu lesen. Also ist halt nicht so, dass ich nicht auch sehr freiwillig und sehr gerne dann dieses Buch von diesem Autor lese, weil ich habe mich ja auch dafür entschieden, dieses Buch zu verlegen. Also ich finde es ja auf gewisse Art und Weise toll. Sonst hätte ich es ja grundsätzlich nicht gesagt, dass wir das machen bei uns im Verlag. Und das ist so ein Punkt, wo die Frage ist, da verschwimmt es einfach. Also gerade diese Verlagsarbeit ist was, das mache ich tendenziell eher abends. Das ist was, wenn ich abends nichts vorhabe, mich nicht mit Freunden treffe, dann versinke ich da teilweise von 7:30 bis irgendwann nachts um 1 noch in irgendeinem Manuskript und acker da noch ein bisschen rum. Und bei den Events ist es ähnlich. Wie ich es vorher gesagt habe, wenn wir Events haben, wo ich dann nach Waldshut-Tingen fahre oder so in die Stadthalle und ich kann da quasi meine 3-4 gute Freunde von mir einladen und dann schlafen wir im Hotel in Waldshut-Tingen, dann ist das natürlich auf gewisse Art und Weise schon Arbeit, aber es hat zumindest so peripher noch so ein bisschen Urlaubsfeeling. Ja, also so nicht zu 20% vielleicht zumindest noch, ist es dann trotzdem, irgendwann ist die Show fertig und dann sitzt man halt um 22:30 bis 2 Uhr nachts noch mit seinen Freunden in Waldshut-Tingen, kann noch kostenlose Backstage-Cola trinken, sich ein bisschen unterhalten und schläft dann in einem schönen Hotel. Das hat dann auch was Schönes und auch was Entspannendes. Also es ist wirklich so eine krasse Mischung aus allem. Und die Zeit, die ich wirklich auf der Bühne stehe, die fühlt sich für mich überhaupt nicht wie Arbeit an. Mhm. Also die Zeit, wo ich da stehe und mit dem Publikum interagieren kann, da verfliegt auch die Zeit wie im Flug. Das ist das, wo ich wirklich überhaupt nicht mehr als Arbeit betrachte, wo dann die Zeit sehr langsam rumgeht, ist, ja, wie ich schon gesagt habe, gerade wenn ich Buchhaltung machen muss oder die jährliche Steuer, die braucht gefühlt 80 Stunden, auch wenn es nur 4 sind, aber es fühlt sich wie 80 an.
Ja, vor allem, also keine Ahnung, ich kenne das von mir selber, wenn ich so eine Aufgabe habe, die keinen Spaß macht, dann braucht die zwar nur 4 Stunden, aber ich mache zwischendurch, glaube ich, 20 Stunden Pause insgesamt dann immer, wenn man dann keinen Bock drauf hat. Aber das ist ganz cool. Das klingt auf jeden Fall, als wärst du zumindest vom Gefühl her nicht so viel am Arbeiten.
Ja, also ich bin vor allem, also bei mir ist das ganz lustig, ich bin die ganze Zeit am Prokrastinieren. Also das Lustige ist, dass ich sehr unterschiedlich Lust auf Aufgaben habe. Mhm. Also meine ganze To-Do-Liste funktioniert relativ viel auf Prokrastination, indem ich auf Aufgabe A keine Lust habe aktuell und deswegen mache ich Aufgabe B, C, D, E. Und am nächsten Tag habe ich keine Lust auf Aufgabe F und deswegen mache ich dann Aufgabe A. Also ich prokrastiniere mit anderen Aufgaben, von dem, auf was ich gerade an dem Tag keine Lust habe. Gut, ab und zu muss man dann die Sachen auch machen, weil manche Sachen eine Deadline haben, aber also das wirklich Schöne ist, dadurch, dass ich ja auch in Anführungszeichen der Chef bin bei mir, ist jetzt nicht so, dass mich jemand zwingt, was zu machen. Also wenn ich jetzt einfach sage, ich habe jetzt diese Woche keine Lust, in diesem Roman zu lesen, dann muss ich das nicht machen. Also es gibt niemand, der mir sagt, du musst jetzt hier das und das bis dahin fertig machen. Und das ist gerade im kreativen Bereich mega schön, also auch gerade bei den Büchern, eben wenn man mit dem Flow gehen kann, also gerade ab und zu habe ich wirklich Bücher, wo ich dann manchmal, klar, ich habe ja schon, also es gibt ja schon grundsätzlich Veröffentlichungspläne und alles mögliche, auch für die Bewerbung und so, aber es gibt immer die Möglichkeit, das noch umzuschieben. Also ich hatte das jetzt erst neulich, dass ich zwei Buchprojekte hatte, die eigentlich vor einem anderen kamen, aber ich bin eines Morgens aufgewacht und ich hatte so brutal Lust dazu, dieses andere Projekt zu machen, dass ich quasi fast zwei Tage am Stück eigentlich nur dieses neue Buch gemacht habe und dann war das quasi relativ schnell fertig und ich habe die anderen beiden erstmal geschoben. Und sowas finde ich persönlich immens schön, dass ich einfach mich entscheiden kann, ich stehe jetzt auf und ich denke, habe das Gefühl, nee, heute irgendwie habe ich Lust auf Buch von der Autorin XY und dann kann ich das einfach machen und mal sagen, der Rest hat dann Zeit bis morgen, ist dann Problem von Zukunfts-Elias quasi. Das ist ein totaler Segen und da bin ich mega dankbar für, dass ich die Möglichkeit habe, das so zu machen.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, jetzt ist nochmal eine weitere Viertelstunde verstrichen. Ich glaube, es wäre nochmal ein bisschen Zeit, Musik zu spielen. Elias, hast du nochmal einen Song von deiner Liste, den du jetzt gerade wünschst im Moment?
Ja, selbstverständlich. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal einen Song wünschen und zwar einen, der mit dem ich gleich auch noch ein bisschen Werbung machen kann. Und zwar würde ich mir einen Song wünschen von einem Artist, den ich auf Spotify entdeckt habe und den ich so genial fand, dass ich ihn direkt zu einem unserer nächsten Poetry Slams eingeladen habe im Sudhaus. Bei unseren Poetry Slams im Sudhaus, da gibt es immer einen musikalischen Special Guest und er wird am 27. Januar, glaube ich, oder es ist der 28. Januar, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist die Frage. Es ist der 24. Januar.
Ah, close enough.
Also nichts von beidem. Der 24. Januar, da wird er bei uns im Sudhaus sein. Marlo Grosshardt ist sein Name. Und von ihm habe ich einen Song dabei, der heißt Christian Lindner. Und ich finde den Song genial. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn gemeinsam hören dürfen.
Wunderbar, wir freuen uns auch. Viel Spaß.
Ja, jetzt gerade regelt der Markt ja nicht selber, jetzt hat es aktuell das Bundesverfassungsgericht geregelt mit dem Bundeshaushalt, aber das ist ein anderes Thema.
Ach ja, das ist diese alte schöne Wunschvorstellung, ne, dass sich das alles von alleine regelt. Ach ja, ihr hört immer noch die Wüste Welle auf Frequenz 96,6 und weltweit im Livestream auf der Webseite wueste-welle.de. Nach wie vor hier mit unserem Gast Elias Raths im Interview.
Und wir haben jetzt schon ein bisschen über deine ganzen Veranstaltungen gesprochen. Jetzt wäre natürlich interessant für alle TübingerInnen, die zuhören, was steht denn in der nächsten Zeit so an?
Also wir machen in Tübingen drei monatliche Veranstaltungen. Wir sind mit dem PowerPoint-Karaoke, mit unserem Improvisationsformat an jedem zweiten Dienstag im Monat im Brauwerk Freistil an der Blauen Brücke. Da sind wir auch an jedem vierten Dienstag mit unserem Comedy-Slam, mit dem Wettstreit der Humoristen, also mit allem, was den Menschen versucht, zum Lachen zu bringen. Und im Sudhaus, im großen Saal, sind wir dann monatlich mit unserem Best-of-Poetry-Slam. Der findet immer am vierten Mittwoch im Monat statt. Und das ist das, was wir in Tübingen machen. Darüber hinaus gibt es, wie gesagt, in ganz Baden-Württemberg noch Sachen. Letztes Wochenende waren wir in Gärtringen zum Beispiel, in der Villa Schwalbenhof. Wir sind regelmäßig in Wendlingen zum Beispiel. Aber ja, in Tübingen sind es primär diese dreimonatlichen Events, die wir da regelmäßig anbieten.
Und wie findet man dich am besten? Also hast du eine Homepage oder dein Instagram? Vielleicht magst du das mal noch ganz kurz nennen.
Ja, also mein Instagram persönlich ist einfach mein Vor- und mein Nachname. Der ist Elias Ratz. Da findet man mich und da freue ich mich natürlich auch über jeden Like und jeden Abonnenten. Das ist immer sehr schön für den Serotoninhaushalt, wenn auf Instagram etwas rotherzend aufleuchtet. Und ansonsten die ganzen Events und so weiter findet man dann über direkt die Event-Website. Das wäre www.slam, also slam-tuebingen.de. Und da sind alle Events auch aufgelistet. Da kann man sich in Ruhe einmal durchklicken.
Und ihr habt auch ganz viele Sticker, ne, die ihr gerade verteilt. Das ist mir nämlich neulich aufgefallen auf in der Esszimmertoilette. Da habe ich einen Poetry Slam Sticker gesehen. Sind die neu und gibt es da auch QR-Codes, glaube ich, drauf?
Also wir haben verschiedene Sticker, also ich selber sticker sehr, sehr gerne und ich weiß, dass es auch andere Leute machen und so teuer sind Sticker in der Produktion nicht, also die liegen bei allen unseren Events aus und jeder, der welche mitnehmen möchte, der darf das auch tun, also ich fordere die Leute mal gerne auf so viele Sticker mitzunehmen, wie sie tragen können und freue mich natürlich, dass das auch rege angenommen wird und wirklich in Tübingen auch teilweise viele Sticker hängen, wobei ich weiß, dass das sogar wirklich Leute gibt, die alleine dann 50 Sticker oder 100 Sticker irgendwo aufgehangen haben, die aber überhaupt nichts eigentlich mit dem Event an sich zu tun haben, sondern die einfach gerne Sticker irgendwo hinkleben. Ich habe auch Freunde von mir, die benutzen meine Sticker immer, um irgendwelche rechte Propagandasticker zu überkleben.
Das ist clever.
Und dann ist natürlich eine Hand wäscht die andere. Ich beschwere mich nicht, wenn mein Logo irgendwo in Tübingen rumhängt. Ich beschwere mich noch weniger, wenn irgendwelche anderen Sachen überkleben sind. Also, ja.
Ja, finde ich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber als ich in Wendlingen beim Poetry Slam war, da hast du mir auch so einen Batzen Sticker, glaube ich, mitgegeben.
Ja, warum auch nicht?
Und ich muss auch sagen, ich habe einen Großteil von denen irgendwo in der Stadt auch verklebt, also weil ich das auch vom Konzept her großartig finde.
Ja, hervorragend, so soll es doch sein.
Und ich hab ja vorher schon kurz erzählt, du hast ja bei uns an der Uni diesen Workshop gegeben zu crossmedialem Eventmarketing und ich fand das absolut großartig, wie du eingestiegen bist, weil du nur deinen Namen gesagt hast und gemeint hast, so, und ich zeige euch jetzt das Logo von meiner Firma und halt jeder dieses Ding kennt, weil aktuell kann man, glaube ich, nicht durch die Wilhelmstraße laufen, ohne dass einem dieses Poetry Slam Logo entgegenspringt. Und das finde ich absolut großartig. Das finde ich total witzig, weil das auch ja, so ein bisschen bewiesen hat in dem Moment in diesem Workshop, dass du weißt, was du tust und dass du weißt, wovon du sprichst.
Ich versuche es. Also das Faszinierende oder dasselbe, was ich selber immer immens faszinierend daran finde, ist, dass ich habe das ja nicht gelernt oder so. Also das ist alles, was ich irgendwie so Step für Step entwickelt hat. Gut, ich bin ja auch ein Digital Native, einfach vom Alter her. Es ist alles so, ich überlege mir, wie könnte ich diese Events bewerben, was könnte ich für Möglichkeiten machen. Und ich habe einfach sehr viel Zeit, glaube ich, damit verbracht, auf meinem Balkon zu sitzen, in die Ferne zu starren und einfach darüber nachzudenken, wie ich mehr Leute darüber informieren kann, dass es diese Events gibt. Und das, ich glaube, ich habe es in den letzten 5 Jahren wirklich geschafft, gefühlt jeden erdenklichen Weg, wie man Leute mit den eigenen Events vertraut machen kann, irgendwie zu finden. Und ja, da habe ich eben Workshops und Praxisworkshop in der Uni gegeben für die Medienwissenschaftler, crossmediales Event-Marketing, wie du sagst, wo ich immens viele Wege vorgestellt habe, Events zu bewerben.
Ja, ja, super
und
verrückt.
Es ist wirklich schön, also es ist wirklich, wirklich mega toll zu sehen, dass es funktioniert. Also die Zuschauerzahlen bei den Events, die könnten immer besser sein, aber also es sagt in der Kultur eigentlich jeder, also man kann immer, es können immer mehr Leute kommen. Grundsätzlich, also kauft euch Karten unter slam-tuebingen.de und dann kommt vorbei. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass es dann doch funktioniert, also dass die Leute irgendwie mit den eigenen Sachen in Kontakt gekommen sind.
Auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich noch ein Thema hier auf dem Ding stehen, das du mitgebracht hast. Du wolltest nämlich noch ein bisschen über Kultur und Politik reden. Inwiefern? Was ist da der Aufhänger? Was ist da das... Den Clou, was du ins Radio tragen wolltest.
Also expliziten Aufhänger gibt's da natürlich nicht. Mhm. Ihr seid ja an mich herangetreten und habt gesagt, hier, wir unterhalten uns eine ganze Stunde lang. Und irgendwie wollte ich nicht eine Stunde lang nur über mich sprechen, weil ich das Gefühl habe, irgendwann wird das langweilig. Wobei ich eigentlich gar keine
langweilige... Ich finde es bisher ganz spannend,
ja,
muss ich sagen.
Ich bin auch eigentlich gar keine langweilige Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ich finde es immens wichtig, darüber zu sprechen, weil es da ganz viele verschiedene Ansichten dazu gibt. Weil ganz viele Leute sagen, Kunst und Politik, das gehört nicht zusammen. Also ganz viele Artists da explizit versuchen, sich nicht zu positionieren zu bestimmten Dingen, eben um gewisse Kreise von Fans nicht zu verlieren. Also gerade größere Artists, also beispielsweise eine Helene Fischer, versucht sich da sehr stark rauszuhalten, in irgendeiner Richtung politisch zu sein, einfach um zu versuchen, eben nicht sich Leute von der Fanbase wegzunehmen. Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite von Artists, die wirklich sagen, nein, Kunst ist immer politisch, Kunst kann nicht politisch sein. Und das ist auch grundsätzlich meine Meinung. Also ich finde es immens wichtig, dass man sich positioniert, vor allem wenn man die Möglichkeit hat, auf der Bühne zu stehen und auch ein Publikum zu erreichen, dass man eben da für die Werte, die man vertritt, auch auf gewisse Art und Weise einsteht. Mhm. Und ich finde es immens schön, dass ich beim Poetry Slam die Möglichkeit habe, das auch zu machen. Also indem dass es eine Kunstform ist, wo eben wirklich die Artists eben nicht nur lustig sein müssen, sondern eben wir auch Platz für tiefgründige Sachen haben. Und dann kann ich auch Leute einladen, die ich einfach von der Message her wichtig finde. Also jetzt vorgestern am Mittwoch im Sudhaus war Sadaf Zahedi da aus Hamburg. Das ist eine Immigrierte aus Kabul in Afghanistan, die in ihren Texten primär auch sowohl ihre Flucht verarbeitet, als auch eben den Kampf der Iranerinnen und Iraner eben der Afghanen und Afghaninnen um ihre Freiheit einfach. Und das ist ein Thema, das ich immens wichtig finde. Oder auch eine Künstlerin hier aus Tübingen, die auch bei mir mitarbeitet, Tonia Kropinski, die ich super finde, die in ihren Texten auch wirklich wichtige Messages einfach auch anspricht, sowohl beispielsweise in puncto auf Gleichberechtigung und Feminismus, aber auch zum Beispiel auf weibliche Selbstbestimmung und weibliche Sexualität und solche Themen, wo ich es einfach super finde, dass man die Möglichkeit hat, das einfach generisch in das Programm sogar mit einzubauen, also ohne dass ich mich sogar hinstellen muss und als Elias Ratz irgendwie sagen muss, ich bin hier für das, gegen das oder was weiß ich was, sondern alleine schon durch das Konzept von diesem Poetry Slam kann man einfach Artists einladen, die auf gewisse Art und Weise politisch sind. Mein Lieblingsartist zum Beispiel, Daniel Wagner, ist ein Kabarettist und ein Comedian, der auch immens viele lustige Texte hat, die auch alle politisch sind. Ein Text trägt den Titel Kesida, also angelehnt auf die damalige Pegida-Bewegung. Und Kesida, das sind patriotische Käsefaschisten gegen die Salamisierung des Abendbrots. Und es ist ein humorvoller Text, wo er quasi die komplette Pegida-Bewegung so ein bisschen hops nimmt auch. Oder hat einen anderen Text über fiese kleine Schurkenstaaten am Rande der Welt, wo er einfach ein bisschen über verschiedene Diktaturen quasi einfach spricht. Und das auf eine so humorvolle Art und Weise, dass ich finde, dass das eben das Tolle ist, wenn sowas Kultur schafft, eben eine politische Message künstlerisch so zu verpacken, dass das Publikum das komplett auch als Kunst annimmt, aber die Message eben trotzdem irgendwie mit aufnimmt. Und das finde ich genial.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon auch, wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall super wichtig, dass die Reichweite auch genutzt wird, sage ich mal, so ein bisschen, die man da hat, um da einfach so ein bisschen, ja, keine Ahnung, also nicht zwingend eine Agenda zu fahren, aber einfach um seine Meinung auch einfach zu äußern. Und ich finde das persönlich super spannend. Ich kenne mich da in der Wortkunstszene, sage ich jetzt mal, nicht so gut aus, aber ich kenne das von Konzerten zum Beispiel viel. Also ich war letztes Jahr in Wien auf einem Benefizkonzert für die Ukraine zum Beispiel. Das ist auch ja super, super politisches Ding. Am Ende hat keiner irgendwie groß über Krieg oder Ukraine gesungen, sage ich mal. Aber die Veranstaltung als solche stand dann in dem Moment dafür. Und ich finde das, ja, wie du sagst, eigentlich total gut und auch sinnvoll, dass man solche Wege nutzt, solche Plattformen nutzt irgendwie auch, um da Leute zu erreichen, wenn man schon die Reichweite hat.
Absolut, absolut. Wobei ich sogar hinzufügen würde, dass es meines Erachtens nach auch okay ist, wirklich eine, also politische Agenda ist vielleicht ein fester Begriff, weil ich jetzt ja nicht irgendwie Events mache und damit vorhabe, irgendwie Leute zu indoktrinieren oder irgendwie von meiner Meinung zu überzeugen oder ähnliches. Aber es ist, wie ich sag, es ist schon so, dass man für gewisse Werte steht. Also das ist zum Beispiel bei uns die Sache, dass mir es immens wichtig ist, auch gegenüber anderen Veranstaltern, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, dass unsere Shows für alle Menschen zugänglich sind. Mhm. Also ich lasse mir das in der Regel immer vertraglich zusichern, dass ich kostenfreie Tickets anbieten darf für Leute, die sich die Tickets sonst nicht leisten können. Mhm. Oder auch hier in Tübingen gibt es zum Beispiel immer sogenannte Kultur für alle Tickets, die ich eingeführt habe, die es dann zum halben Preis gibt, eben für Leute mit kleinerem Geldbeutel. Also das sind Sachen, wo ich schon das Gefühl habe, man kann da aktiv was machen, was jetzt zum Beispiel an der Ermöglichung von Kultur oder der Partizipation von allen Menschen da zum Beispiel beruht. Andererseits ist es aber auch eine Sache, wo man auch einfach zum Beispiel im Booking des Events drauf achten kann. Also es ist gerade bei dem Comedy Slam zum Beispiel, wo es um Stand-Up versus Poetry Slam geht, ich finde es selber immer sehr erschreckend, wie viele Artists es doch gibt, also gerade auch im Comedy-Bereich, die also ich erstens nicht lustig finde und ich zweitens auch einfach von der Message, die halt vertreten wird, schwierig finde. Also das ist angefangen natürlich mit dem, was wir in der ARD bei Dieter Nuhr sehen, was ich weder lustig finde, noch finde, dass ein Kabarettist wie Dieter Nuhr das Recht haben sollte, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur besten Sendezeit sagen zu dürfen, dass er nichts mehr sagen darf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, wie Thomas Gottschalk letztens auch.
Das halte ich für irgendwie auch falsch. Also es fängt da an und hört bei irgendwelchen Artists auf, wie dann halt Luke Mockridge, der trotz Vergewaltigungsvorwürfen jetzt wieder auf Tour geht, oder Faisal Kawusi, der trotz wirklich geschmacklosester Vergewaltigungswitze einfach weiterhin seine Shows voll hat. Oder auch klassisch Mario Barth mit Kennste, meine Frau und Weiber und dies, das. Das sind Sachen, die ich auf meinen Bühnen weder brauche noch haben will, die ich selber nicht lustig finde. Wo man natürlich einfach auch beim Booking von Artists darauf achten kann, haben die denn eigentlich, also haben die dieselbe, nicht dieselbe Meinung wie ich? Ich meine, Meinungspluralität ist wichtig, aber stehen die für dieselben Werte? Und ich brauche auf meiner Bühne niemanden, der Witze macht, die auf Minderheiten abzielen oder ähnliches. Womit ich aber nicht meine, dass man nicht über auch Minderheiten Witze machen darf oder so. Ich bin der Meinung, man darf über alles Witze machen, aber es kommt drauf an, worüber der Witz gemacht wird. Also wenn zum Beispiel der Inhalt des Witzes nur ist, dass irgendeine ausländische Person mit einem schlechten Akzent nachgemacht wird, ist das meines Erachtens nach einfach ein schlechter Witz.
Ja,
wenn es aber ein Witz ist, der einfach wirklich eine Kultur oder irgendwas auf eine humorvolle, intelligente Art und Weise auseinander nimmt, dann ist das lustig und voll in Ordnung. Ja. Aber gerade so bei diesen billigen Sachen kann man auch einfach gucken, dass man so Leute einfach nicht zwingenderweise bei sich selber noch eine Bühne bietet.
Ja, es ist so der Niveauunterschied einfach zwischen den zwei Witzen, denke ich, glaube ich. Also der eine macht das so ein bisschen mit Niveau und Gedanke dahinter und der andere, wie du schon sagst, ist so eine billige Verballhornung irgendwie mit Akzent nachgemacht und keine Ahnung.
Ja, aber das Traurige ist ja, dass diese billige Verballhornung, wie du sie nennst, das ist, was eigentlich in der Stand-Up-Comedy erfolgreicher ist als das andere. Also Mario Barth macht ja weiterhin seine Hallen voll mit denselben Witzen über seine Freundin, die er seit 20 Jahren gefühlt macht. Aber ich möchte da jetzt gar nicht so sehr über andere Leute reden. Es ist einfach, ich habe die Möglichkeit, Leute einzuladen, die ich selber auch cool finde, die ich selber lustig finde und sich da eben auch dann zu positionieren. Vielleicht der letzte, also was ich noch dazu sagen möchte, ist dann noch der dritte Teil, ist wirklich sich selber zu positionieren. Also ich finde es auch wichtig, dass ich als Person durchaus auch Sachen auf der Bühne sagen kann, wenn ich das möchte. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich einfach auch dann selber, sage ich mal, aus dieser Person des Moderators hinausfalle und was Persönliches sage. Also im Endeffekt, für mich ist das so, wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich nicht die Privatperson Elias Rath, sondern es ist wie eine Showpersönlichkeit, wie eine Kunstfigur in der Regel. Und ich finde es aber da auch wichtig, das ab und zu brechen, wenn mir Sachen wichtig sind. Also zum Beispiel habe ich eine Show gespielt an dem Tag, als die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano gestorben ist. Mhm. Und habe dann auch den Moment genutzt, einfach was dazu zu sagen. Zum Beispiel, weil ich das sehr wichtig finde, gerade was Erinnerung an den Holocaust angeht, in einer Zeit, in der ein Björn Höcke von der AfD sagt, von einem Denkmal der Schande und so weiter, vom Holocaust mal spricht, finde ich es wichtig, sich bei solchen Sachen zu positionieren. Ja. Und da habe ich dann auch zum Beispiel, also kann jetzt nicht den ganzen 5-Minuten-Blabart erzählen, den ich da dann zum Beispiel gemacht habe, aber da habe ich auch dieses Zitat von Esther Bejarano gebracht, die dann gesagt hat zu der jüngeren Generation, ihr seid nicht schuld an dem, was passiert ist, ihr seid nur schuld, wenn es euch nicht interessiert. Ja. Und solche Sachen, also da hat man dann doch die Möglichkeit, sich durchaus zu positionieren oder auch gerade auf gewisse Art und Weise gegen die AfD, also gegen die Faschisten, die sich wieder im Bundestag befinden, ist es meines Erachtens nach wichtig, da auch klare Kante zu zeigen, ja, und zu sagen, das sind auch Leute, die nicht zwingenderweise erwünscht sind auf meinen Events und wo es dann auch okay ist, wenn die sich auch nicht wirklich wohlfühlen, weil halt vielleicht der ein oder andere Witz dagegen auch gemacht wird. Also ich finde das eben gerade bei diesem Punkt Kunst und Politik auch echt okay und auch echt wichtig, dass man, wenn man auf einer Bühne steht, vor Leuten sagt, hey, das sind meine Werte und dafür stehe ich auch. Mhm. Vor allem ist es mir persönlich wichtig, ich würde meine Überzeugung immer vor irgendwie Profitinteressen stellen oder ähnliches. Also ich würde nicht, ich würde keinen Poetry Slam für Heckler und Koch veranstalten. Ich würde wahrscheinlich auch nicht.
Oh Gott, das wäre aber eine schreckliche Veranstaltung.
Ja, ich würde auch wahrscheinlich weder für die AfD noch groß für die CDU oder die Freien Demokraten irgendwelche Parteiveranstaltungen machen oder ähnliches. Das sind einfach Sachen, wo man einfach, ja, die Möglichkeit hat zu sagen, nee, das ist einfach nichts, wo ich mit meinem Gesicht oder auch mit meinem Namen dafür stehen will.
Ja.
Oder eben auch, wenn man wirklich Statements macht, zu sagen, nee, das ist einfach das, wofür ich stehe. Und das ist aber auch okay, wenn es den Leuten nicht passt. Also wir haben eine Meinungsfreiheit in Deutschland. Also gerade von der rechten Seite wird es ja immer so ein bisschen verwechselt mit, also die sagen ja immer, oh, Cancel Culture, man darf nichts mehr sagen. Aber ich sag halt immer, die Freiheit, die eigene Meinung zu sagen, ist auch die Freiheit zu sagen, ey, deine Meinung ist absolut beschissen, genau, meines Erachtens nach. Und das ist bei mir auch so. Also es gibt viele Leute, die sagen, hey, ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe aber auch auf Instagram, wenn ich irgendwie beispielsweise was über, also pro Cannabis-Legalisierung schreibe, pro Flüchtlinge schreibe, irgendwas, gibt es immer wieder irgendwelche Kommentare, die dann sagen, was bist denn du für ein Idiot oder was bist denn du für ein verblendeter, linksgrün versiffter Gutmensch oder so. Aber es ist ja okay, also es ist ja deren gutes Recht. Man muss dann mit niemandem derselben Meinung sein. Ich meine, wir haben ein Parteienspektrum von, also mal die ganzen Nichtwähler abgesehen, von NPD bis Deutsche Kommunistische Partei, wo auch die Leute sich überall einordnen. Man ist nie mit allen auf einer Wellenlänge, aber trotzdem, eben, bevor ich mich jetzt hier noch weiter verzettel, wir sind ja auch schon gleich fertig mit der Zeit. Ich finde es einfach wichtig, eben zu sagen, Kunst ist immer politisch und Kunst sollte auch politisch sein. Und ich finde es auf gewisse Art und Weise feige, wenn es Artists gibt, die sich da so absichtlich einfach raushalten und immer dann so ausweichend antworten und so weiter, nur aus irgendeiner Angst heraus. Es könnte ja am Ende irgendjemand abspringen oder irgendjemand kein Ticket kaufen oder ähnliches. Das ist ein bisschen schwach, noch schwächer, um den Halbsatz noch zu sagen, finde ich es dann bei Veranstaltern, wenn die Leute buchen, die offensichtlich wirklich schwierig sind. Also ich finde es brutal faszinierend zu sehen, wie oft weiterhin Nena gebucht wird.
Ja, nachdem die auch nach, so
nachdem sie
ist während Corona, ne?
Komplett während Corona in den Verschwörungssumpf gefallen ist. Und deswegen aber auch natürlich zum Buchen sehr günstig geworden ist, eben weil viele Leute sie eben nicht mehr buchen wollten. Und es gab halt doch Veranstalter, also beispielsweise bei uns in Balingen, die sich gefreut haben, dass Nena jetzt so günstig ist,
klar,
und sie dann direkt
doch
gebucht
buchen,
haben.
Ne?
Und wo dann aber das Konzert auch ausverkauft ist, ne?
Ja, klar.
Aber meines Erachtens nach gibt es halt nochmal eine Ebene, die über dem wirtschaftlichen Aspekt liegt und das ist halt irgendwie so ein moralischer und so ein ethischer Aspekt und das ist zumindest einer, der mir deutlich, deutlich wichtiger ist und wo ich eben auch die Grenze ziehen würde.
Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr starke Message jetzt zum Abschluss. Ich stimme dir da persönlich voll und ganz zu, aber wie du auch sagst, jetzt rennt ein bisschen die Zeit davon. Wir können jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen Musik anmachen. Für zwei Songs reicht es vielleicht nicht mehr. Aber wenn du magst, darfst du dir auf jeden Fall noch mal einen raussuchen.
Ja, es wird für einen Song noch reichen. Ich würde da auch in dieses Thema von Kunst und Politik gehen mit einem Song von dem Duo Der Plot. das unter anderem aus dem Rapper Conny besteht, den ich schönerweise jetzt heute Abend sehen werde in Stuttgart live. Also cool. da fahre ich jetzt nachher nach dem Interview hin. Ich finde den Song, also es ist ein bisschen schwerwiegenderer Song, also es ist jetzt nicht so irgendwie was Lustiges oder was Happyes zum Aufhören, aber wirklich ein sehr, sehr schöner Song, der eben meines Erachtens nach genau das zeigt, was ich sagen möchte, dass es möglich ist, Kunst und Politik zu verbinden und dass es auch schön ist und wichtig ist. Und ja, in dem Fall vielen Dank, dass ich da sein durfte und euch Zuhörern wünsche ich und Zuhörerinnen wünsche ich viel Spaß bei dem letzten Song, der heißt Ich habe Fragen.
Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, dass du heute da warst. Das war eine sehr, sehr interessante Stunde, finde ich. Und an alle ZuhörerInnen da draußen. Wir hören uns wieder am Montag und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Genießt den Schnee und ja, lasst euch nicht zu sehr einschneiden. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.